ersten, größten, einflussreichsten und vor allem ungeschnittenen und unabhängigen Podcast im Oberland, Lechrain, Pfaffenwinkel und im Allgäu. Mein Name ist Christian Lori und gegenüber von mir sitzt in dunkel gekleidet der wunderbare, sensationelle, großartige Patrick Grothmann. Habe die Ehre, Patrick.
Lieber Christian, grüß dich.
Tja, wir sind wieder da. Ja, bitte unregelmäßig, gerade aktuell.
Wir müssen uns dafür echt entschuldigen, weil es klappt zeitlich nicht. Du mit deinen Sitzungen, ich mit meiner Schicht, die jetzt gerade ein bisschen unkonventionell war und nicht regelmäßig, gleichmäßig, das haben wir jetzt nicht geschafft, das in diesen Wochenrhythmus herzubringen, aber wir versuchen es zumindest in so einem Neuntagesrhythmus herzubringen. Ja. Und es ist ja auch wieder nach dem Urlaub, ist vor dem Urlaub, es kommt ja auch wieder ein Urlaub bei mir hinzu.
Genau, es kommt, du bist wieder irgendwann mal weg.
Ja, mal wieder 6 Tage in Italien.
Herausfordernd.
Da sind wir drin. Ja, wenn wir das am nächste Woche Dienstag schaffen sollten, nochmal einen Podcast rauszuhauen, dann sind wir drin in der Spur. Ja. Ansonsten kommt er halt ein bisschen früher, aber ihr werdet es erleben.
Genau, ja. Wir tun unser Möglichstes, Patrick, bei diesem wunderbarsten Wetter. Der goldene Herbst bei 12 Grad.
Hat voll eingeschlagen, der Herbst. Der ist voll da. Hurra, hurra, der Herbst ist da. Nein, ging es mir eigentlich fast zu schnell. Das war wieder so ein Runterbrechen vom Schlechtwetter dann ins kalte. Heizperiode hat schon lange angefangen.
Richtig. Richtig. Und jetzt haben wir zwar schönes Wetter, aber die Sonne zieht nochmal durch. Das ist halt.
Ja, das ist. Ja,
du hast einzelne Tage, wo es noch ein bisschen warm wird, aber heute jetzt auch, ich war heute auf dem Hohen Peißenberg. Das ist nicht so
schön.
Ja, es ist so, ja, herbstlich halt. Was willst du da sagen? Und ihr ist derjenige, der ja den Sommer und das Frühjahr so mag und den Herbst dann schon wieder, der dann eher ins Philosophische reingeht, denke ich mir, ins Melancholische, das ist schon wieder der Beginn des übergesteigerten Rotweingenusses, nennen wir es mal so.
Ich komme jetzt auch ein bisschen in Zeitstress, weil ich wollte eigentlich mein Wohnmobil nach dem Urlaub putzen, wenn die Temperaturen nicht mehr ganz so heiß sind, also so wenn es um die 20 Grad sind oder sowas.
Weil die Zeit gab es ja nicht.
Die haben ja gar nicht mehr. Jetzt haben wir morgen nochmal 16 oder 17 Grad. Ich glaube, wir das morgen machen müssen. Aber sonst.
Sonst muss man halt mit Schnee einreiben.
Naja, auf.
Hilft ja nichts.
Schnee einreiben ist keine Lösung, Christian. Das ist keine Lösung. Ich muss ja damit zur Waschstraße oder zum Absprühen fahren und dann muss man da verschiedene Mittel einsetzen, um das schön sauber zu kriegen. Und es dauert auch eine Weile. Und dann, wenn es draußen so kalt ist, ist es einfach unangenehm. Ja, das ist einfach scheiße.
Da gefrieren einem halt die Hände weg, wenn es dann so nass ist.
Sie prognostizieren ja wahrscheinlich, dass es der wärmste Oktober wird, der seit Wetteraufzeichnung. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass es dann stimmt.
Ja, das ist tatsächlich würde man ja schon fast ein bisschen hoffen, so aus unserem Egoismus heraus, des gefühlten Südländers, wenn man so will. Ja, Patrick, ich war heute zweimal auf dem Hohen Peißenberg und diese Woche auch schon mal zweimal auf dem Hohen Peißenberg. Also ich drifte jetzt komplett ab zum kompletten Vollidioten, indem das mir es nicht mehr reicht, einmal auf dem Hohen Peißenberg zum Radeln, sondern ich fahre dann wieder runter und fahre noch Müll hoch.
Aber das macht ja Sinn, Christian, weil bis du am Hohen Peißenberg bist und in St. Georg stehst, ist der Körper gerade so am warm werden. Und dann fährst du einmal hoch und das war es dann schon wieder. Also man kann es dann schon ausnutzen, wenn der Körper schon mal warm ist.
Genau.
Dass man dann einfach das einfach mal so ein bisschen trainiert, mal so irgendwann mal in Zukunft vielleicht mal so 2-3 Stunden bergauf zu fahren. Ja, was natürlich Sinn macht. Na, ist doch gut.
Gute Sache. Das ist gut. Allerdings wieder mal so ein Ding, wenn man denkt, ja, warum? Bisher hatte ich immer ein gutes Gefühl, wenn du da einmal hochfährst. Und das ist so dieses Menschliche, doch auch dieses, ich möchte nicht nur sagen, dieses Deutsche, auf das unser Wirtschaftssystem aufgebaut ist, immer Wachstum, 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 mit der Gegenwart sich nicht zufrieden geben, immer Entwicklung und zwar immer besser werden, immer mehr Bruttoinlandsprodukt, mehr oder weniger. Und so ist es hier auch. Stillstand ist Rückschritt.
Stimmt, danke.
Und das ist was mir eigentlich, was ich den anderen immer oft vorwerfe, was ich aber an eigenen Tun dann bemerke und mir dann wieder nervt.
Sei du glücklich, dass du es machen kannst. Ich kann gerade gar nichts machen, weil ich doch so ein paar Verspannungen habe im Körper, die einfach gerade nicht gut sind. Und ich kann momentan keinen Sport machen. Ich versuche das einfach zu schonen, dass das sich so ausstreift. Es geht jetzt schon ein bisschen besser, also kriegt das langsam schon raus. Aber es ist einfach unangenehm und
das ist lästig.
Und man muss sich dann wirklich zusammenreißen und sagen, man tut es nicht.
Ja, das ist lästig.
Das ist das Entscheidende und es ist lästig und ich hoffe, dass sie dann zumindest mal so ein zwei, drei Wochen.
Ja, aber da kann ich die auf den Muscle Memory Effekt hinweisen, dass die Muskeln sich das merken, was im Stand sie schon mal hatten, und du bist viel, viel schneller vor Ort, wie wenn du also auf deinen zukünftigen Stand dann wieder oder vergangenen Stand, wenn du den schon mal hattest.
Ja, ist richtig. So. Also ich mache jetzt auch keinen Hals, Gottes Willen. Ist sie halt ein bisschen weniger Kohlenhydrate, dann nimmt man auch nicht zu und dann geht es auch.
Ja, schon. Ernährung ist 80%, ja, Sport nur 20%. Das darf man auch nicht vernachlässigen. Was gibt's sonst noch, Patrick?
Eigentlich nicht viel, außer dass ich halt über den Herbst fluche, weil ich einfach den Sommer viel zu kurz fand. Wieder mal, wie immer jedes Jahr. Ja, das ist einfach scheiße. Man hat ja keine andere Wahl, außer wegzufahren. Und bei mir gibt's eigentlich nichts Neues, muss ich ehrlich sagen. Außer dass mein Sohn jetzt in Kempten wohnt. Endlich ausgezogen oder leider. Das ist dann schon ein komisches Gefühl, wenn er mal im Urlaub ist und er kommt wieder zurück. Aber wenn er jetzt ganz raus ist, für Studium jetzt in Kempten, dann ist es schon, es hat viele vor mir auch schon betroffen. Also viele Zuhörer haben das gleiche bestimmt schon erlebt. Aber für mich ist jetzt das erste Mal, dass jetzt einer nicht mehr da ist seit Montag, und das ist dann schon komisch.
Ja, so jetzt so eigentlich, wenn alles gut geht, für immer weg.
Vor allem, ja. Und vor allem, also, wenn man ihn anruft, dann kommen so Sprüche wie so, also ihr müsst jetzt zwar nicht jeden Tag anrufen, ja, sonst sage ich, doch, wir müssen es, ja. Aber gut.
Kannst du es ja wegdrücken oder nicht hingehen.
Nein, wir machen es natürlich nicht, wir lassen ihm seine Freiheit, aber ja, der hat.
Nein, aber glaube ich, das ist ja der Abschluss eigentlich von Erziehungsarbeit mehr oder weniger.
Absolut, ja.
Und jetzt, da bist dann raus jetzt und beginnt.
Ist ein komisches Gefühl.
Irgendwann
ist ein komisches Gefühl, was einem nicht wirklich befriedigt. Man denkt am Anfang, jawohl, jetzt ist einer draußen, wenn es soweit ist, dann denkst du,
irgendwo.
Fehlt dann immer die Person, die nachts um 1 runterkommt und dann noch einen halben Kühlschrank mehr frisst. Ja, so einfach ein bisschen.
Ja, ja, ist auch wieder eine Veränderung, wo man, glaube ich, auch reinwachsen muss dann wieder. Weil
definitiv. Bei dir dauert es noch eine Weile.
Mir dauert es noch eine Weile, aber ich kann mir das jetzt schon sehr, sehr schwer vorstellen.
Ist wirklich schwer. Hätte ich nicht gedacht, dass das so schwer ist. Aber gut. Ist so, wie es ist. That's life, ja. Er hatte doch gleich, die beste Erfahrung hat er gemacht, dass er einfach da einen Termin hatte mit der Telekom zum Anschließen vom Internet. Das war dann der Termin zwischen 8 und 12. Um 1 sagt er zu mir, ist noch keiner da gewesen, sag ich, ruf doch mal an. Sag ich, wen soll ich anrufen? Sag ich, ruf irgendjemand an in der Telekom, die wendische Auskunft geben. Und 18 heißt, ach so, der ist jetzt dann zwischen 12 und 4. Immer schlappe 8 Stunden auf dem Telekom-Techniker warten, aber that's live. Ja, sag ich, willkommen im Leben. Vorher musste ich diesen ganzen Mist mich hinstellen und warten. Jetzt muss er halt dafür sorgen, dass alles funktioniert und Wartezeiten in Anspruch nehmen. Ist ja gut. Also bei dir so noch, außer Radeln?
Nein, auch alles entspannt.
Okay.
Bürotätigkeiten, aber da will ich niemanden langweilen.
Nein,
bitte nicht. Also lass uns in die Region schauen.
Ja, lass uns mal nach Peißenberg schauen. Peißenberg, gerade Thema Nummer 1, dem Eisstadion, geht's an den Kragen. Der TSV braucht dringend mehr Geld fürs Eisstadion, und es sind ja auch so Sparten praktisch,
wie genau,
Peiting ist auch, und es sind auch eigene Sparten. Ja, und jetzt, man braucht mehr Geld, aber keiner will irgendwie mehr Geld zahlen.
Ja.
Danke, das ist genau das Problem. Wir sprechen hier von 100.000 Euro, die mehr im Jahr gebraucht werden. Mit Erhöhung der Eintrittspreise, mit Erhöhung der Mitgliedsbeiträge und auch mit einer Sonderzahlung hat man sich jetzt erstmal so nicht zurechtgefunden. Aber der Vorstand des TSV ist da ganz klar, wir kommen da nicht drum rum. Und wenn keiner bereitwillig ist zu zahlen, will er auch nicht mit seinem Bein dafür gerade stehen müssen, dann muss man das halt schließen. Aber es muss was passieren. Und die Mitglieder müssen sich im Klaren sein, dass das kein Selbstläufer mehr ist und mit 2,50 Euro man einfach keine Eisfläche mieten kann. Ja. Aber was ich auch nicht verstehe, ist, so eine Eishalle kann man ja auch für Veranstaltungen auch im Sommer nutzen. Das heißt, abtauen und Veranstaltungen reinhauen ohne Ende, wo auch viel Geld reinkommt. Aber da so weit sind sie, glaube ich, noch nicht. Man zieht es zwar in Betracht, aber weiß nicht genau, was man machen soll. Finde ich jetzt fast ein bisschen traurig, weil...
Ich glaube jetzt nicht, dass du 100.000 Euro erwirtschaften kannst damit. Da kannst du vielleicht mal irgendwie 10.000 Euro irgendwo generieren. Mein 10.000 Euro ist besser wie nichts.
Ja, aber lass dann mal 3 Veranstaltungen sein oder so oder 4. Dann kommst du halt auch auf deine vielleicht 30.000 Euro, ja, die du mit einnimmst. Mitgliedsbeiträge erhöhen, ganz klar. Man hat von einer Sonderzahlung gesprochen, dass ein Erwachsener 20 Euro im Jahr zahlt und ein Kinder 10. Das haben sie abgelehnt. Ich verstehe es gar nicht. Also mit den 20er kann doch jeder mal zusätzlich abdrücken. Ich werde sogar sagen, macht es einen 50er draus. Pro Jahr extra noch abdrücken, einfach um die Kosten zu halten. Das ist, ich finde das man muss halt so rechnen. Es geht halt nicht über Erhöhungen.
Ja, glaubst du das? Also ich gehe ja noch weiter und man muss sich ja mal vor Augen halten, wie viele Eisstadien wir überkommunal haben. Also jetzt Peißenberg, Peiting, Schongau,
Garmisch,
im Endeffekt Garmisch. Wir haben ja schon recht für unsere Region eine sehr große Dichte an Eisstadien.
Das ist ja auch Tradition.
Natürlich,
ja?
ein Stück weit Tradition, aber ist es denn noch ein schöner Begriff, zeitgemäß?
Ja, warum denn
nicht? Ist es denn zeitgemäß, im August Eis zu machen?
Ja, du musst ja im August Eis machen. Die Frage ist, brauche ich im Juni, Juli Eis? Da kann man natürlich wieder nach Garmisch mal schauen. Wir haben natürlich dann noch die Eiskunstläufer, die natürlich da auch ihre Förderpunkte, Stützpunkte haben. Die natürlich brauchen die Eis, ja. Aber wenn man den Publikumslauf zum Beispiel nimmt, ich kann halt keine 2,50 € verlangen, da muss ich halt leider 5, 6, 7 € verlangen für diese 2 Stunden Publikumslauf, die man hat. Aber
Publikumslauf ist ja das Einzige, wie so ein Eisstadion dann wieder der allgemeinen Bevölkerung zur Verfügung gestellt werden kann, wo die das halbwegs vernünftig nutzen können und es nicht für einen sogenannten Leistungssport verwendet wird, weil es, im Endeffekt ist es ja ein Leistungssport.
Natürlich.
Jetzt. Zumindest wenn wir jetzt nach Peiting oder nach Garmisch schauen.
Ich finde es zeitgemäß und auch wichtig, dass man diese Sportart auch anbietet. Peiting hat viel Nachwuchs, Garmisch hat viel Nachwuchs, Peißenberg hat viel Nachwuchs, Schongau auch. Aber man muss halt dafür sorgen. Es ist ja auch möglich. Man muss halt sich, Peiting gab es ja auch massive Erhöhungen.
Ja,
aber nur so ist es leider möglich. Ja, da muss natürlich die Stadt auch noch mit dazukommen oder der Markt Peißenberg muss auch noch mit dazukommen und vielleicht sich auch noch überlegen, ob sie noch ein bisschen mehr.
Es ist mal ein Zweiklang. Es ist mal ein Zweiklang an der Stelle oder ein Dreiklang sogar, um sowas am Laufen zu halten. Und ich werde es mit Spannung verfolgen. Aber es wird immer schwieriger, Eisstadien am Laufen zu halten. Ob das jetzt Mittenwald ist, wo wir es ja dann auch gesehen haben, wo es ein privater Träger halt auch nicht hinbekommen hat, oder ob es jetzt unsere Eisstadien sein werden. Die
Garmisch ist das gleiche Problem. Der Markt versucht, oder ich muss ja sagen, Stadtmarkt versucht ja
Markt.
Markt, ja, aber es ist ja nur, weil die Kühe noch durchgetrieben werden dürfen, dann ist es noch ein Markt, sonst wäre es eine Stadt. Aber ist so. Aber sie versuchen ja auch schon seit Jahren, ja, irgendwie das Eisstadion, ich würde sagen, runter zu wirtschaften, aber halt sich weniger darum zu kümmern, dass man es irgendwann mal schließt, weil es den Dorn im Auge ist, aufgrund der Kosten, ja. Aber man darf so eine Tradition einfach nicht verkommen lassen und nicht einfach schließen. Es geht nicht. Man muss das mit allen Mitteln versuchen. Da muss auch vom Markt, Bürgermeister, Gemeinderat, muss das mit voller Breite unterstützt werden, wie es im Peiting zum Beispiel passiert. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist im Gemeinderat, ob da jeder das unterstützt, dass da in Peiting so viel Geld reingeschoben wird.
Also es geht über sehr viele Fraktionen, ich glaube über fast alle Fraktionen hinweg, diese Bereitschaft, es zu unterstützen. Allerdings ist es schon so, also jetzt auch für mich persönlich, das sind auch, wie bei ganz vielen Dingen, ist es eine 60-40 Entscheidung. Du sagst, okay, wie du sagst, deine Argumente, der Sport für die Jugend, ein gewisses Kulturgut, ein Aushängeschild über einen Ort, es ist eine mehr wie sinnvolle Einrichtung, wo über Generationen sehr viel Gutes gemacht wurde. Und wenn du daran nichts machst, weißt du, dass es geschlossen wird. Also machst du was. Aber du siehst natürlich dann auch im Vergleich zu anderen Sportarten, diesen Vergleich muss man auch ziehen, wie viel Geld dann da reingesteckt wird und wie viel Geld vielleicht in andere Sportarten gesteckt wird, die vielleicht auch nicht diesen Leistungsdruck dann auch haben und vielleicht eher massentauglicher sind wie Eishockey. Den Vergleich musst du für dich selber ziehen und dann musst du natürlich auch sagen, okay, ist es fürs Klima denn überhaupt nur das Richtige, ein Eisstadion zu betreiben, wo ich im August Eis machen muss, um dann in unserer Region dann hier noch Eishockey zu spielen? Das sind alles Abwägungen und
wenn du wettbewerbsfähig sein willst, musst du im August Eis machen, ja, sonst hast
nein,
du
ohne Zweifel keine aus sportlicher Sicht absolut verständlich, aus ökologischer dann irgendwann fragwürdig und da musst du für dich entscheiden, wo willst du hin und da haben wir gesagt, okay, wir wollen es machen, wir gehen den Weg mit. Ob das wirklich die richtige Entscheidung war, das werden wir irgendwie in 15 Jahren sehen. Ich kann es dir nicht sagen. Es ist eine 60-40 Bauchentscheidung bei mir.
So war es ja in Peißenberg auch bei der Abstimmung, ob man es, wer unterstützt das Ganze, wer nicht. Das war auch, ich glaube, 43 waren dagegen. Mhm. Ja, sind wir bei der 60-40, gell?
Genau.
Okay.
Bei uns waren prozentual mehr dafür, aber jeder hat, oder ein Teil der Gemeinderäte hat auch einen innerlichen Kampf damit.
Klar, ja, klar.
Ohne Zweifel. So, okay. Was ist denn sonst Eishockey-mäßig los?
Mein Garmisch ist gerade, sehr viel passiert. Also sprich jetzt rein punktetechnisch gegen Höchstadt wurden ihnen 3 Punkte aberkannt, weil angeblich ein Spieler auf dem Spielbericht
ja, der nicht stand, gemeldet war.
Er war gemeldet, bloß das System des DEBs ist zusammengebrochen, so konnte man das nicht richtig melden.
Ja, aber Patrick, weißt du, das verstehe ich nicht. Dann nimm ich das alte Fax zur Hand, dann tippe ich das Ei, hau das durch und dann hat sie das erledigt. Sämtliche deutschen Behörden arbeiten noch mit Fax. Ja,
das ist aber nicht mehr erwünscht beim DEB, man hat es umgestellt. Aber es ist wurscht. Garmisch steht sich hier im Recht. Sie haben alle Fakten dargelegt, auch in Begleitung mit den Höchstädtern wurde das abgesprochen, dass das okay ist, wenn der Spieler, der steht auf der Liste, die Schiedsrichter haben Bescheid gewusst. Die Schiedsrichter haben bloß eine Zusatzmeldung machen müssen, weil es halt zugefallen ist. Ja. Der DEB hat dann gesagt, okay, da steht was drauf, wir werten es gleich mal 0-5, ohne überhaupt mal zu nachzufragen. Ja. Die Anwälte kümmern sich jetzt darum, wie es weitergeht. Wir hoffen natürlich, dass wir die 3 Punkte wieder kriegen. So, und wir werden es erfahren, wenn es soweit ist. Lass uns mal nach Weilheim schauen.
Ja, total gerne. Weilheim. Wo wollen wir denn dahin? Wollen wir jetzt zur Oberlandausstellung, die jetzt dann stattfindet?
Wir wollen zum Deutschlands besten Krankenhaus, Christian. Deutschlands bestes Krankenhaus.
Schongau.
Kommt, genau, ist Schongau und nicht Weilheim.
Ist Schongau.
Das muss man sich mal überlegen. Da hat man, wie ist denn die Bewertung zusammengekommen? Da ging es um Online-Bewertungen, ja, die.
Eines gewissen Portals, ob man da Geld dafür bezahlt hat oder nicht, wir wissen es nicht.
Wir wissen es nicht, gell. Auf jeden Fall war es eigentlich Schongau und da es Schongauer Krankenhaus ja nicht mehr gibt, hat dann der Geschäftsführer Lippmann gesagt, das nehmen wir dann doch gleich für uns das Weilheimer Krankenhaus und ja, drücken das mal so über die Linie. Gell? So, selber hat es nicht geschafft. Aber wir schieben es so, ja. Mit Händen und Füßen schieben wir es über die Linie und vereinnahmen das mal fürs Weilheimer Krankenhaus. Gell? Was mit Sicherheit auch eine gewisse Berechtigung hat vielleicht, was mit Sicherheit dazu auch beigetragen hat, weil das Weilheimer Krankenhaus ja auch in Verbindung mit dem Schongauer eigentlich ja zusammenarbeiten. Aber eigentlich ging diese Bewertung jetzt ins Schongauer Krankenhaus. Und das erzürnt die Bürger etwas, dass das Schongauer Krankenhaus nicht mal erwähnt worden ist
in ja, diesem jetzt, Zusammenhang. Ich weiß auch gar nicht, ob das 2 unterschiedliche Bewertungen waren, wo Schongau weiter vorne war wie Weilheim oder ob das jetzt eine Bewertung war. Das ist auch äußerst merkwürdige Sache. Die Dreistigkeit ist ja Schongau nicht zu erwähnen, aber vielleicht erwähnst du das einfach nicht, wenn der Hund tot ist. Ja, genau. Der schönste, beste Hund ist tot. Dann erwähnst du ihn halt nicht.
Ja, ja. Wir wissen jetzt nicht, wie man jetzt das verarbeiten soll. Wir wissen es schon, aber.
Also wir machen das, wir trinken einen Schluck Bier und dann hat sich das wieder aufgearbeitet für uns. Aber
zumal es ja auch darüber hinausgeht, es ging ja um diesen Zertifikatzukauf, ob man sich dann praktisch.
Genau, richtig.
Kannst du da was zu
sagen? Die Krankenhaus GmbH hat gesagt, sie hat da kein Zertifikat gekauft, kein Geld in die Hand genommen, um diese Bewertung zertifizieren zu lassen, wenn ich das so richtig rausgelesen habe. Ja. Um da nicht eine dicke Lippe zu riskieren, würde ich sagen, Haken drunter. Also es zeigt halt mal wieder, wie unsere Infrastruktur vor die Hunde geht. Aber wie oft haben wir denn das schon gesagt, zumindest auch im kommunalen Bereich. Lass uns doch ein bisschen. Du hast mir aufgeschrieben, dass ich meinen Jingle Spaß bereithalten soll. Ist das denn richtig?
Wir haben unsere ganz beliebte Reihe besoffen, Fahranfänger, bekifft oder einfach nur alt. Da habe ich was rausgesucht, was man einfach mal kurz ansprechen sollte, weil es sonst so keiner mitbekommt. Christian. Sehr schön. Christian, du müsstest den Jingle jetzt doch langsam bitte mal
einspielen. Ja, dass der so gut läuft und dass es eine dauerhafte Kategorie wird, wer soll das erahnen?
Ja.
Also ich weiß ja von nichts. Ich weiß von nichts, du hast irgendwas rausgesucht. Genau. Mal schauen, was hast du vorbereitet?
Ein Mann rast in eine Hochzeitsgesellschaft beim Ausparken. Dachte, er hat einen Rückwärtsgang drin und fährt dann rückwärts und durchbricht dann Schilder, Zäune und landet schließlich, es war in der Nähe von Rosenheim passiert und landet dann
in der Hochzeitsgesellschaft. Was für eine Ethnie hatte die Hochzeitsgesellschaft? Waren das Rassendeutsche? Rassenbayerische?
Ja, freilich.
Okay, dann würde ich das als ganz klassischen Terroranschlag verorten.
Gegen bayerische Mitbürger.
Ja klar, das geht da ganz stark davon aus, dass da auch Terror mit dabei ist und ein Stück weit Alkohol.
Nein, er war einfach nur alt. Es war ein 86-jähriger Rentner, der aus seiner Ausfahrt, er wollte in seiner Ausfahrt rangieren und wollte eigentlich rückwärts fahren, hat aber eigentlich den Vorwärtsgang eingelegt und ist dann in diese Hochzeitsgesellschaft reingeknallt. Ist natürlich ein absoluter Albtraum. Man hofft, es wird der schönste Tag des Lebens und dann kommt so ein Albtraum heraus.
Also welcher Mensch glaubt denn wirklich, dass die Hochzeit der schönste Tag des Lebens wird? Also da darfst du ja auch nichts mehr vorhaben im Leben, oder?
Nein, das ist
der schönste Tag des Lebens, wenn jetzt schon mal liest, denke ich mal, boah.
Aber dann hätte ich doch lieber Hochzeit anstatt sowas, gell? Das ist ganz klar.
Ja gut, das ist auch klar, aber der schönste Tag des Lebens ist also bitte, gut, Hochzeit, im Endeffekt verständlich, weil es danach nur noch bergab geht. Im Endeffekt ja okay. Das ist wie wenn du auf dem Hohen Peißenberg stehst, man muss ja wieder bergab fahren, ist halt so. Nee. Das war die Hochzeit heute. Aber
ja, ja. Okay. Ich hätte noch ein zweites Beispiel für dich, da auch wieder eine Person will praktisch vor einer Waschanlage stehen bleiben und will warten praktisch, bis das Tor aufgeht, und das Tor geht auch auf, und in dem Moment kommt er aufs Gas und durchbricht die beiden Tore, aber in der Waschanlage steht noch ein Auto, schiebt das Auto aus der Waschanlage raus, das wieder gegen ein anderes Auto knallt. Aber er bleibt nicht stehen, sondern nachdem das Auto auf Seiten geschoben ist, fährt er Vollgas geradeaus in eine Tankstelle rein.
Ja, okay, wenn der Sprit, ich meine, das ist anstrengend, du musst vielleicht auch tanken, bevor du flüchtest, ist verständlich. Was für eine Ethnie?
Vergiss die Ethnie. Nein.
Grundsätzlich würde ich jetzt natürlich auch schon fast wieder ein bisschen von Terror sprechen.
Nein, also um es kurz zu machen, es war ein 75-jähriger Rentner, der Gas mit Bremse verwechselt hat.
Das Gasbremse-Thema ist ein Thema, oder? Das
ist ein Thema,
ja. Gas- also das Bremse. scheint mir irgendwie, das zieht sich durch.
Was bei mir
der
so,
rote Faden.
Was bei mir so erschreckend immer ist, was fast bei allen so in Unfällen ist, dass die ihren Fuß vom Gas nicht runterbekommen. Warum können die nicht auf Bremse treten? Sie wissen, sie fahren vorwärts. Und warum bringt man den Fuß nicht, vielleicht Arthrose spielt eine Rolle, keine Ahnung, dass man das Knie nicht abwinkeln kann. Vielleicht hat er schon 5 Minuten gebraucht, um ins Auto einzusteigen, man weiß es ja nicht. Aber dass man den Fuß vom Gas nicht runterbringt und dann einfach
auf Bremse geht. Für das hat man doch die Krücken dabei. Ja,
wahrscheinlich.
Du nimmst die Krücke von der Beifahrerseite, die wo da ein bisschen hingelehnt ist, ziehst sie rüber und mit der drückst du dann auf die Bremse. Das dauert halt ungefähr 12 Sekunden. Ja. Ist ja klar. Und das kannst du ja auch wahrscheinlich nur mit beiden Händen machen, weil die auch schon leicht arthrosig sind.
Schwierig. Ja. Schwierig. Warum sagen wir das mal wieder für die neuen Hörer? Wir haben vor einigen Podcasts mal vor einem halben Jahr schon gesagt, dass wir dafür sind, dass man ab einem gewissen Alter dann doch Tests machen soll, Fahreignungstests, ob man ja noch dazu fähig ist, ein Fahrzeug zu steuern. Gerade der davor in der Hochzeitsgesellschaft, das war ein 2,8 Tonnen schwerer SUV. Wir haben uns damals für ausgesprochen, also ich so ganz klar sagen, ja, wäre sinnvoll.
Und wobei das ja eher männlicher Terror ist, wenn man ganz ehrlich sind. Vielleicht überschätzen sich die Männer auch mehr wie die Frauen und sagen, oder ordnen sich nicht richtig ein und sagen, außer die eine, wo im Schongau in Netto reingefahren ist oder was es war, oder Norma oder wie auch immer. Aber ansonsten kann ich mir vorstellen, dass der Mann an und für sich,
der Mann an sich,
das männliche Wesen, das männlich gelesene Wesen,
sich immer noch viel mehr zutraut, als es eigentlich der Realität entspricht.
Ja, genau. Also danke. Während die Frau sagt, okay, ich fahre jetzt aber auch nicht mehr, und sie könnte aber vielleicht noch fahren, sagt der Mann, oh, geht schon noch. Ich brauche zwar 3 Minuten mit den Krücken zum Auto, aber fahren habe ich immer schon können.
Na, ins Auto, dann in Zeitlupe. Das habe ich schon oft gesehen.
Oh, genau. Gott. Und ich habe ja das hohe, schwere SUV-Auto, weil die kommen ja gar nicht mehr so tief runter in meine Limousine. Ja. Deswegen, genau, aber das geht schon noch. Ist bisher immer noch gegangen. Ja, und so. Vielleicht muss man das nur auf die Männerwelt, die sich selbst überschätzende Männerwelt münzen.
Ja, apropos Männerwelt, ein BR-Moderator, Christian, am Oktoberfest, ja, auch wieder männlicher Fehler.
Auch wieder ein Ding von Selbstüberschätzung wahrscheinlich.
Keine Ahnung. Nein, also ein Moderator, der sozusagen den Anstich kommentiert hat, war sein Name Michael Sporer. Man kennt ihn aus dem bayerischen Fernsehen. Das ist der immer an Schmarrn retzt, der versucht immer bayerisch zu reden, kann es aber eigentlich gar nicht, oder versucht zwangshaft bayerisch zu reden, weil er das will, aber immer dieses Zwischengelaber da mit diesem Rad drehen und dann wird immer so Schmarrn gerettet und ich weiß gar nicht, aber
Was ist, wird ein Rad gedreht?
Ja, das ist, wo man was, zweite Chance, wo man was gewinnen kann. Wenn du heute in Bayern losziehst, dann, und da steht leider nicht, dann kann man das einschicken und dann wirst du vielleicht ausgelost und kannst am Bayernrad drehen. Und der macht halt immer dieses BR, also okay, Abendshow, okay, oder irgendwas macht er. Jedenfalls. Genau. Und er hat beim Anstich dann ja noch die beiden Herren Protagonisten interviewt, also einmal den Bürgermeister und einmal den Ministerpräsidenten und die Frauen auch noch und irgendein Schmarrn rauszogen, was kein Mensch interessiert, gell? Bis zum Anstich kommen ist, dann ist der Anstich passiert und dann sagt er, heute der Anstich erfolgt durch den unseren Ministerpräsidenten, ja, was natürlich eine Farce, also eine Katastrophe war, ja, und er hat es nicht mal selber erkannt und immer weiter gerettet und wenn man das dann sich im Fernsehen anschaut, wie dann alle schauen, wie okay.
Hat er jetzt nicht gesagt.
Hat er nicht gesagt.
Das ist das Einzige, was der ja. Peter Reiter darf am Oktoberfest ja. anzapfen. Ja. Das Einzige, auf der Master ja. Söder neidisch ist. Ja. Und jetzt kriegt er es auch noch zugesprochen. Ja. Also sowas.
Ja, also wirklich lustig. Und denken wir, also, Alter, dann sage ich doch zumindest, oh, Entschuldigung, natürlich der Oberbürgermeister Reiter.
Na, da ist ja Biden gegen Ende seiner Diskussionsrunden noch besser gewesen, wenn er Zelensky mit Putin verwechselt. Aber das fällt ihm ja zumindest dann noch auf.
Richtig.
Es war keine Diskussionsrunde, es war ein ganz offizieller Termin.
Ja. Pressekonferenz.
Pressekonferenz, oh, richtig. Aber das ist mir dann zumindest nochmal aufgefallen.
Ja.
Wie alt ist er? 97?
Ja, ich glaube, der hat die 100 schon drüber, aber keine Ahnung. Aber was noch neu ist am Oktoberfest, habe ich auch durch Zufall jetzt erfahren und gesehen, es gibt einen neuen Eichstrich. Also das Glas ist jetzt 5 Millimeter höher und man hat den Eichstrich runtergesetzt, damit man wieder mehr Schaum reinhauen kann.
Also von der Oberkante runtergesetzt und von der Unterkante gleich belassen.
Ganz genau. Nee, von der, Beispiel vom Eichstrich, die Mass Eichstrich hat man sozusagen ein paar Millimeter runtergesetzt und das Glas etwas höher gemacht. Ja.
Jetzt sagt man, lass den Eichstrich gleich und setzt nur das Glas hoch.
Ganz genau. Aber da hat man jetzt wieder die Möglichkeit, wieder ein bisschen Bier einzusparen. Und ich habe heute erst von einem Spätzle oder von einem Arbeitskollegen.
Also Bier einsparen. Ich habe gedacht, das haben sie gemacht, dass sie ein bisschen Schaum mehr reinbringen.
Ja, natürlich. Aber heute habe ich ein Bild bekommen von zwei eingeschenkten Massen. Und da war die Mass beide unterm Strich eingeschenkt. Also weit unterm Eichstrich. Und dann habe ich gedacht, das ist echt eine Sauerei. Da kostet die Scheißbier schon fast 16 Euro und dann hauen sie es immer noch einfach raus in einer Willkür, wie sie es wollen, um einfach dann nochmal, man muss ja vorstellen, lass es mal 0,1 oder 0,2 sein, was du da, 0,15, was du da einsparst, durch schlecht eingeschenkte Bier pro Mass, damit dann dieser Drecks Oktoberfest wird noch reicher wird. Ja, und ja, soll das jetzt Neihänger in seinen Hals, ja, bis er umfällt. Ja, von mir kriegt das nicht. Aber das ist eine bodenlose Frechheit.
Energiepreise gehen Trinkwasserspender.
Ja, vor allem Energiepreise gehen ja nach unten. Es ist ja nicht so, dass das, und dann die verlangen immer mehrer und mehrer und mehrer. Und ich sehe es nicht ein. Das letzte Mal war ich, glaube ich, 1999 am Oktoberfest.
Ja, letztes Jahr 1000. Das ist mein,
ja.
Nein, ich war in der Zwischenzeit schon mal, ich gehe auch mal wieder. Aber es ist nichts, was mich da hintreibt, tatsächlich. Muss man auch ganz ehrlich sein.
Also ich bin da immer wieder sprachlos, dass die Leute da in Massen hinstimmen und einfach.
Ja, das in Massen bezahlen. Zu den Massen.
Einfach und dann noch diesen Wahnsinn bezahlen. Ich finde, man sollte einfach mal
die Psychologie der Massen
protestieren und sagen, wenn es das Bier nicht jetzt unter 12 Euro gibt, 11,90 Euro, dann gehen wir da nicht mehr hin.
So, Punkt. Warte kurz.
Willkommen bei Loris Leselampe.
So, liebe Damen und Herren, ich empfehle euch zu lesen, wenn ihr wissen wollt, was aktuell mit der AfD passiert, was im Nationalsozialismus passiert ist und wie sich die Massen steuern lassen, empfehle ich euch das Buch Psychologie der Massen. Es ist ein uraltes Buch, aber es erklärt die Zusammenhänge, wie mit Angst regiert wird, wie der Vergleich zwischen mit positiven Visionen à la Barack Obama, ja, wir schaffen das, und negativen Visionen und
ja, wir schaffen das.
düsteren Angstmachtthemen wie Donald Trump auf der einen Seite, die AfD auf der anderen Seite, die FPÖ auf der weiteren Seite, wie du mit Angst, mit der Emotion Angst einfach Massen vor dir hertreibst und zu dir bringst. Psychologie der Massen, ein sehr altes Buch. Ich, meiner Kenntnis, Mussolini und Hitler hatten es unter dem Kopfkissen liegen, aber man muss es ja auch nicht für die Macht des Bösen einsetzen. Man kann es ja auch nur dazu verwenden, um ein Verständnis dafür zu haben, wie so etwas funktioniert.
Apropos Trump, muss ich ganz einfach, kurz sagen. Einfach so, weil es apropos Trump, muss ich ganz schnell sagen. Zelensky hat sich ja mit Trump getroffen, was ja vorher eigentlich
auch nicht mit Kamala Harris und ja. auch mit Biden.
Genau, aber interessanterweise
auch mit beiden.
Und eigentlich mit beiden. Aber also der interessanteste Treffpunkt Treff war ja eigentlich mit Trump. Und da hat Trump sich dann in einer öffentlichen PK, wo sie dann so beide so gestanden sind, hat sich dann so vage geäußert. Er wollte jetzt nicht Nein und nicht Ja sagen. Und der wieselflinke Zelensky, wieselflink wie er war, gell, hat sich dann einfach hingestellt, sagt er, er findet es toll und er versteht es auch jetzt in dem Gespräch so, dass Trump auch Zelensky, wenn er die Wahl gewinnen sollte, unterstützen würde. Und bedankt sich schon beim Volk sozusagen, ja, für die Unterstützung. Und hat da wieselflink ist er dann rein, weil der Trump das rumgedruckst hat, gell. Und der alte senile Sack, gell, wusste mit der Situation gar nichts anzufangen, ja, und hat einfach nur dagestanden, hat so genickt, ganz verdutzt, und dann war die Pressekonferenz vorbei. Und die letzten Worte waren, danke für Ihre Unterstützung, oder danke, dass Sie uns weiterhin oder auch dann unterstützen werden, wenn Sie Präsident werden, so ungefähr, gell. Also fand ich echt geil, wurde auch gefeiert im Netz, weil er einfach die Senilität des Donald Trump ausgenutzt hat und seine Selbstdarstellung, der war eigentlich mehr damit beschäftigt, sich selbst darzustellen, als auf Zelensky einzugehen, und fand eine gute Aktion. Ja,
lass uns auch nochmal ein Lob an Sascha Hingst aussprechen.
Ja.
Es ist der ZDF-Moderator, der bei der Brandenburg-Wahl mitmoderiert hat, und zwar über alle Parteien äußerst frisch, äußerst wortgewandt, äußerst auch
aufmerksam und so halt so richtig.
Ja, und auch merkt, ist, ja. darauf eingehend, also jetzt nicht so, okay, ich mache Schema F runter, nein, sondern
egal, was der antwortet, ich stelle die nächste Frage.
Die komische Weidel beschwert sich über den Rundfunkbeitrag und er haut dann am Schluss noch raus, ja, und da wir jetzt die AfD mit Rundfunkbeitrag auf ihren Fernsehschirm gebracht haben, widmen wir uns jetzt der SPD. So, sowas haut er dann noch raus, und
ja, gut,
während sie sich im Öffentlich-Rechtlichen ja. über ihre Darstellung im Öffentlich-Rechtlichen beschwert,
ja,
über gut. ihre Zeit. Also, und so hat er aber jedem einen Anteil gehabt, fand ich sehr gut moderiert, weil wir vorher einen vom BR etwas kritisiert haben für sein, ja, für seinen beiden Gate,
ja, ja.
würde ich sagen, einfach auch mal was Positives Richtung Öffentlich-Rechtlichen. So.
Ja. Christian, wir schauen zurück nach 2,5 Monaten, Ende der EM.
Ja, ich hab's mitbekommen. Du bist auf den Elfmeter.
Gesteht die UEFA Fehler beim Handspiel gegen Spanien ein? Man muss sich mal vorstellen, sie sagen, es hätte Elfmeter geben müssen.
Wie nach 2,5 Monaten.
Wie unfassbar senil und dumm ist diese blöde UEFA, die mich unfassbar aufregt, uns alle schon aufgeregt hat. Aber das war natürlich auch taktisch, ja. Ich vermute mal, das war taktisch, ganz einfach. Man hat 2,5 Monate vergehen lassen, man wusste, man hat einen Fehler gemacht. Über den Schiri können wir noch kurz sprechen dann. Man hat einen Fehler gemacht und dann 2,5 Monate lässt man ein bisschen Gras drüber wachsen. Dann bringt man die Stellungnahme raus, die eigentlich gar nicht offiziell war, sondern die wurde im internen Papier irgendwo verfasst, die es rausgeschafft hat, die Meldung. Und dann ist es unter den Tisch gekehrt und kein Mensch, kein Hahn kräht mehr danach.
Genau. Ja, also normal ist das ja eine Sache, die siehst du, und 99% der Menschen, die sich mit Fußball auskennen, ist klar, das ist ein Elfmeter.
Ganz klar.
Da brauchst du keine 2,5 Monate, das ist
beim
Turnier, das wo nicht so wichtig ist, das wo keinen wirklich juckt.
Wo es auch nichts geht,
wo es um nichts geht, da kannst du dir auch mal 2,5 Monate Zeit lassen, da ist es auch alles nicht so wichtig, es stört auch keinen, der wo da mitgemacht hat. Das ist wirklich den Leuten eigentlich auch total egal.
Das war auch, da hat es auch keinen
aufgeregt. Das ist ja eigentlich schon fast ein Freundschaftsspiel gewesen, muss man einfach sagen. Und deswegen,
ist halt so, gell? Ist halt,
genau, da kannst du ein bisschen Zeit lassen und ja,
so. Ich unterstelle ja der UEFA noch ein bisschen, dass das so beabsichtigt war in einem gewissen Maß, dass man sagt, man lässt Deutschland da jetzt da nicht weiter. Man versucht einfach so eine Sachen einfach dann zu beeinflussen auf ein gewissen Maß, sage ich mal, gesteuert. Man hätte ja auch, der Keller hätte ja auch Bescheid geben können und sagen, du, was er angeblich hat, aber der senile Schiedsrichter aus England, der sein letztes Spiel beschritten hat, bevor er in Fußballrente geht, sage ich mal, hat es nicht für nötig gehalten, ja, diesen Elfmeter
sich das Maß ist voll.
Das ist sowas von voll.
Voller wie die Masse auf der Wiesn.
So, und wie gehen wir jetzt mit so einer Situation um in Zukunft? Was machen wir jetzt? Kann man der UEFA überhaupt noch vertrauen? Muss das System verändert werden? Ich bin immer noch dafür, der Schiri oben sollte rausgenommen werden. Man sollte da unten drei Leute hinsetzen, die analysieren die Situation und geben sofort Bescheid, sagt, das ist Elfmeter, bitte pfeif Elfmeter, weil das ist einer, ohne ihn da überhaupt mit reinzubringen. Da ist der nämlich raus, der Trottel, ja, von Haus aus. Also ich spreche jetzt nur für den aktuellen Engländer, der da gepfiffen hat, nicht für alle anderen Schiedsrichter. Da ist der nämlich raus aus dem Thema, weil die drei da unten, die anderen drei Schiedsrichter entschieden haben, was er vielleicht nicht sehen konnte, ist ein klarer Elfmeter, pfeifen. Punkt. Anweisung. Tool.
Ja, ich finde es immer gut, wenn der Schiedsrichter auf dem Platz die Hoheit hat. Diese Autorität braucht er, glaube ich, auch den Spielern gegenüber.
Aber kannst du, wie spreche ich? Ja, es ist schön, aber er hat da eine Art von Willkür, die er einfach für sich entschließen kann, die einfach ungerechtfertigt ist oder auch unfair ist. Unfair, ganz großes Wort. Und halt, hier geht's halt auch um richtig Geld. Das ist, das,
wir ja, reden jetzt von. Ohne Zweifel. Vielleicht ist es so, dass man dem, ich glaube, dass du solche Fälle ja auch nie verhindern kannst. Vielleicht kannst du den Videoassistenten das Mittel an die Wahl geben, zu sagen, okay, du musst dir das jetzt anschauen. Und dann muss er sich's anschauen und dann kommt er vielleicht auch gar nicht mehr aus. Die Hauptentscheidung müsste aus meiner Sicht immer beim Schiedsrichter oben liegen. Ich glaube aber, dass du solche Dinge nie verhindern kannst. Auch du siehst es ja jetzt, du hast alle Mechanismen und trotzdem ist ein so ganz glasklarer
Elfmeter warum? Weil der einfach zu viel Gewalt hat, der Schiedsrichter oben. Der hat so viel Gewalt, dass man ihm das gar nicht abreden darf. Du sagst, wenn er jetzt entscheidet, ist die wie sagt man da, die reelle, oder die, wie sagt man denn, die Situation, wenn er die bewertet, das ist eine Entscheidung, die er jetzt trifft.
Ja, genau.
Und da hat kein anderer reinzureden. Und das ist falsch. Das gehört so nicht. Das ist falsch, unfair. Und dann kann man überhaupt diese ganzen VR-Dinger da irgendwo
entfernen. Ja, normal musst du halt einfach so einen Schiedsrichter dann sowas nicht mehr pfeifen lassen. Das ist eigentlich die Konsequenz. Jetzt war das sein letztes Spiel wahrscheinlich und dann ist es eigentlich für ihn relativ egal. Aber an sich, wenn du solche Schiedsrichter hast und feststellst, die können sowas nicht, dann nimmst du sie halt raus aus dem Ganzen. Vielleicht muss man auch die Schiedsrichter auf Dauer besser bezahlen.
Man muss sich einfach besser einteilen. Ich kann keinen englischen Schiedsrichter hinstellen, wenn Deutschland gegen Spanien spielt, sondern ich muss da einen Aserbaidschaner oder Belgier oder
Nigerianer,
Österreicher.
Oh Gott.
Apropos Österreich. Nein, wir müssen jetzt noch schnell noch zum FC Bayern schauen, Christian. FC Bayern ist
eine krass. Company.
Company ist wirklich krass. Also was der aus der Mannschaft gemacht hat, man muss sich das vorstellen, gestern das Spiel gegen Leverkusen, es waren 19-3 Torschüsse.
1-1 kam raus, sie waren 1-1
hinten. Das Abwehrbollwerk hat standgehalten von Leverkusen, ich glaube, war das einzig Vernünftige, was sie machen konnten, mit allem, was sie haben, die sind eigentlich gar nicht über die Mittellinie rausgekommen.
Ja gut, stimmt eigentlich. Also, ich habe es ja auch nur auf Bayern 1 verfolgt, muss man ja sagen, mehr Möglichkeiten habe ich nicht. Hast es du gesehen?
Nee, ich habe es nicht gesehen, ich habe aber es auf Flash, wie heißt das, Flashscore, oder? Heißt es doch die Flashscore, genau. Und da kann man die Kommentatorenfunktion einschalten und dann hast du es praktisch sozusagen immer live kommentiert mit deinem Kommentator.
Das ist so Bayern 1 für genau. Reiche.
B5 aktuell.
Genau, okay.
B524. Genau. Nein, aber hab's ja komplett angehört und das war schon Wahnsinn. Ich habe es natürlich dann in der Sportschau ZDF angeschaut und das war schon.
Nein, er macht zur Zeit sehr viele gute Dinge. Sowas lässt sich ja am Anfang, da ist immer gleich ein Hype da, man weiß es nicht. Mal schauen, ob er die Mannschaft über die Saison so halten kann.
Also im Vergleich zu Nagelsmann und Tuchel, wenn du den in einem Interview hörst, der ist klar strukturiert, kommt aufs Wesentliche und hört wieder auf. Bei Nagelsmann, der hat ja dann auch noch Kochrezepte präsentiert. Und ja,
bei Nagelsmann glaube ich, dass der ursprünglich mal bei der Presse gearbeitet hat
ich auch.
Und gedacht hat, er wird nach Buchstaben bezahlt. Nach Zeilen. Oh, das ist das Interview. Umso mehr Zeilen ich spreche, umso mehr Geld kriege ich. Nein. Und bei Tuchel war das Konzept der Pressekonferenz mir nie ganz klar. Ich glaube, das hat er immer als Notwendigkeit, als nicht ernstzunehmendes, muss ich halt machen, wahrgenommen. Und Kompanie, ja, der macht da einen sympathischen Eindruck. Ich habe mal eine gesehen, wo es ums Thema ging, ob ihm Bayern zu groß ist. Und da hat er eine leicht philosophische Antwort gegeben und festgestellt, natürlich muss man die Dinge anpacken, die wo einem potenziell vielleicht zu groß sind, weil wie er auch als Einwandererkind die Chancen, dass er überhaupt mal Fußballprofi wird oder jetzt waren bei 0,0.
Ja.
Und was hätte er machen sollen, sich hinlegen und sagen, okay, dann mache ich nichts.
Ja.
Und die Chancen, jetzt hier Trainer zu werden, waren auch nicht wirklich groß erstmal. Nee. Oder dann auch in der Premier League so erfolgreich zu sein. Die waren auch nicht hoch, hat er gemacht.
Das, was er sagt, hat wirklich
genau
klar definiert und klug. Und genauso spielen auch die Spieler wirklich.
Du hast deine Haltung herauserkannt aus diesem Satz. Fand ich
sehr stark.
Ja, fand ich gut.
Beeindruckend in dem Alter, gell? Beeindruckend in dem Alter.
Ich weiß nicht, wie alt ist er denn?
Ich glaube, du bist 38.
Ja, ist ein gutes Alter.
Ja, echt, das muss ich sagen.
Beeindruckend. Ja, auf der Höhe. Da noch ein paar Jahre wägt er noch auf der Höhe seines körperlichen und geistigen Schaffens.
Nee, ja, gut. Gratulation, Kompanie, muss man wirklich sagen, also was der aus der Mannschaft gemacht hat und wie die alle mitziehen, du merkst es ja ihnen an, dass die wieder Spaß am Spielen haben. Also Respekt, gell?
Ja, Respekt. Ja, und Spaß am Spiel. Und ein weiteres Bundesland hat gewählt.
Österreich.
Genau. Österreich hat gewählt und Österreich hat Scheiße gewählt.
Ja, woran liegt's?
Hast du Dreck am Schuh?
Also die FPÖ ist mit wie viel Prozent? Hast du es aufgeschrieben?
Was sind wir ungefähr bei 29? 28,9 war, glaube ich, die letzte Hochrechnung. FPÖ. ÖVP bei 26 ungefähr. Die SPÖ bei 21. Die Grünen bei ungefähr 8. Und das für mich das zweitdramatischste tatsächlich ist, dass die Bierpartei nur 2% hatte.
Ja, Christian, ist ja logisch, weil die Österreicher können kein Bier brauen. Die können doch nichts. Würden die anständiges Bier brauen, wie ich jetzt hier mein Max Josef hier vor mir habe, ja, was eines der besten Biere der Welt ist, dann könnten sie damit angeben und sagen, okay, dann wir haben hier das beste Bier, also bitte
wählt uns. Aber vielleicht ist das die Forderung der Bierpartei, endlich mal wieder vernünftiges Bier zu brauen. Das ist ja auch grundsätzlich auch mal möglich.
Ja, da muss man halt aus den Vollen schöpfen und sagen, ich will jetzt mal gescheites Bier brauen und dann werden wir vielleicht auch politisch wieder besser.
Ja, und warum wird dann die Bierpartei nicht gewählt? Also das ist ja wirklich.
Ja, weil das Bier schlecht ist.
Ja, aber die Bierpartei braut ja kein Bier, die regt ja nur zum Bier trinken an, glaube ich.
Ich kenne Österreicher, die freuen sich, wenn sie einen Karlovacko trinken, ehrlich. Das ist, weil einfach zu sagen, das ist.
Das ist auch ein gutes Bier, kann man trinken.
Sie sagen, es ist besser als jedes österreichische Bier. So weit ist man da schon, gell?
Was ist denn Österreich-Kronenbier oder sowas gibt's da, oder? Keine Ahnung.
Na,
Gösser ist doch österreichisch.
16er Blech und der Ortrige, gell?
Okay.
Das ist der Standard in Wien. So.
Ja, jetzt bleiben wir bei FPÖ, die durchs Nazi durchseuchte, kann man eigentlich schon fast sagen. Kann man das sagen? Rechts Nazi durchseucht oder formuliert man das anders?
Christian, darf bitte nicht vergessen, Österreich ist wie Bayern. Österreich oder die Bayern haben immer so einen leichten Hang, Gedankengut an Recht, schon immer gehabt. Das ist so ein leichtes, rechtes Gedankengut. Also man ist immer so ein bisschen so, ja, also was bringt denn der da? Der kennt ja gar nicht daher. So ist der Bayer.
Fremdenfeindlichkeit meinst du?
So, ja. So. Und so ist der Österreicher im Endeffekt der Österreicher an sich.
An und für sich, ja,
genau. Ist der Österreicher auch so. Und wenn man jetzt mit Migration kommt, hat man natürlich den Österreicher sofort, weil Österreich natürlich auch unheimlich viel Migration oder Migranten aufgenommen hat. Und es taugt halt den meisten leicht rechtsdenkenden Österreichern halt nicht. Und darum kommt man halt mit so einer Partei wie FPÖ, die übrigens nicht so radikal ist wie die unsere hier AfD.
Nazi-Partei, ja.
Und damit haben sie die Wahl gewonnen, weil sie einfach weniger rechtsradikal sind, sage ich mal, oder rechtsradikal. Also
sie sind aber auch mit Rechtspopulisten durchseucht.
Natürlich,
so kann man es aber natürlich schon sagen.
Aber halt in der Öffentlichkeit und in ihrem Sagen und Tun nicht so.
Nicht ganz so schlimm. Sie haben die Leute, ohne sich davon zu distanzieren, in ihren Parteien, haben früher noch aggressiver gesprochen.
Richtig.
Aber da ist ja jetzt das Stammwählerklientel hat er sich geholt über die Migration und über die Corona-Maßnahmen der damaligen Bundesregierung und ein von Anfang an sehr scharfes Kritisieren dieser Maßnahmen, dieser Impf Aufrufe bis hin zum Fast-Impfzwang, war ähnlich wie bei uns für gewisse Berufsbranchen, für das, dass man nicht mehr außer Haus gehen durfte. Das haben die von Anfang an sehr, sehr kritisch begleitet oder maximal kritisiert. Das hat bei uns die AfD versäumt, wenn man das so will, dass es da ein Versäumen gibt. Und dadurch haben die ihr Stammwählerklientel, das auch nirgends mehr anders hingeht. Erstmal. Und dann kann der von der Tonart runterschrauben, nicht mehr so polarisieren und in der Mitte auch noch abgrasen. Und das hat er gemacht.
So schaut's aus. Und das mit einer Seelenruhe, sage ich mal, gell? Ohne wirklich jetzt so auf dem Ding zu hauen wie jetzt die AfD. Und damit hast du dann deine Wähler benannt.
Genau. Das ist ein äußerst einfaches Rezept am Ende. Und ich hoffe, dass die AfD es nicht. Wobei, wenn du es dir anschaust, sie machen es ja im Osten auch teilweise so. Also das ist jetzt nicht so, dass die zu weit hinten dran ist, wenn du dir die Zahlen anschaust.
Ja, SPÖ ist echt beeindruckend, noch mit 20 oder 21%.
Ja. Ja.
Das wäre ein Traum für Scholz. Das wäre ein Traum für Scholz, der sagt, ich habe fast schon gewonnen. Ja, ich mit 21% würde er sagen, ich werde wieder Bundeskanzler.
Das sagt er jetzt auch.
Ja, ja, aber wird er nicht.
Aber anders würdest vielleicht du ihm glauben.
Liberale sind auch stark mit 8% oder 9%, gell?
Ja, du musst ja wissen, dass Scholz das letzte Mal, ein Jahr vor der Bundestagswahl, war die SPD bei ähnlichen Umfragewerten und die CDU, CSU um 5% höher.
Mhm.
Und er ist Kanzler geworden.
Ja, aber das wird da jetzt nicht mehr passieren.
Das einzige Problem ist halt, dass jetzt nicht ein Laschet und eine Baerbock-Gegenkandidatin ist, sondern ein Habeck und ein Merz. Genau, und er hat jetzt schon mal dran ist und irgendwie die Leute das Gefühl haben, es funktioniert.
Wir sprechen nicht über die Abtritte von Nuripur und Lang. Braucht man nicht, weil das war seit 3 Jahren schon überfällig. Aber
davon, ja, sehe ich jetzt aber auch nicht so. Es ist ich nicht, dass es überfällig ist.
Ich bin
ich verstehe das Grünen-Bashing von Haus aus nicht.
Nein, überfällig in dem Sinne, dass man von Haus aus, wir haben von Haus aus gesagt, damals im Podcast, dass das nicht funktionieren wird. Das bezeichne ich jetzt als überfällig.
Das was funktioniert nicht?
Dass die zwei nicht, dass das nicht funktionieren wird, dass die damit einbrechen werden. Wir haben uns doch damals schön so hingelegt, dass das voraussichtlich nicht passieren wird. Oder dass nichts passieren wird. Was jetzt passiert ist, dass sie zurücktreten. Und man sieht ja auch gleich, sind zurückgetreten und haben, glaube ich, 1 Prozentpunkt gleich mal dazu bekommen.
Ja, die Frage wird sein, wie sich die, also man kann die beiden ja auch persönlich mögen oder nicht mögen, aber der Rücktritt der beiden löst jetzt das Problem der Grünen nicht.
Natürlich
auch nicht. Auch ein Rausgehen aus der Koalition würde das Problem der Grünen jetzt erstmal nicht lösen. Die Frage ist, wie sie sich jetzt neu aufstellen und ob.
Weißt du, was ich als Problem gerade sehe?
Finde ich sehr interessant.
Dass da eine Partei angefangen hat, das war ja die Grünen haben angefangen mit der Doppelspitze. Dann die SPD hat ja damals nachgezogen mit Esken und Dingsbums da.
Aktuell Klingbeil und genau. Damals war es aber jemand anders.
Genau. Und ich weiß nicht, warum brauche ich denn zwei in der Spitze? Ich verstehe nicht. Man sollte doch wieder zurückgehen, dass das praktisch, es gibt einen
Mann.
Eine Parteispitze.
Es gibt einen Mann an der Spitze.
Einen Mann an der Spitze.
Eine Partei
und das eine muss Person, doch reichen. Eine Person an der Spitze und fertig. Ich weiß nicht, was das mit diesem Doppelding da soll. Ja, das funktioniert. Esken ist doch auch eine Katastrophe. Die Alte kannst du nicht mehr zum Milch holen schicken, ja, ohne dass die auffällt. Also, wie gesagt, es macht überhaupt keinen Sinn, diese Doppelspitze.
Ja, die hat einen anderen Humor.
Ja, den müssen wir uns erst aneignen, den Humor, ja. Also, da müssen wir noch 4 Bier trinken, dass sie dann vielleicht ein bisschen drauf eingehen kann, aber.
Genau. Leider aber bei den Grünen ein erodierender Prozess, der jetzt mal den Anfang genommen hat und mal schauen, wie weit das sich fort erodiert, weil ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt dann auch aufhört und mit alles auf Habeck zugeschnitten wird und sie mega erfolgreich wären. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass jetzt das erst richtig ins Wanken kommt. Mhm. Ich kann es nicht einschätzen. Ich bin da zu wenig dran bei den Grünen, weil da ist auch sehr viel Frust bei den Mitgliedern da, was ich nur bedingt verstehe,
ja.
Muss ich sagen.
Lass uns noch ein Thema behandeln, bevor wir zu den Fragen kommen. Wir sind eh schon spät dran, aber ich möchte noch mal ganz auf diesen Geniestreich Israels zukommen, weil sie ja die Hisbollah-Funktionäre und Hisbollah-Chefs in einem Abwasch erwischt haben. Kann man fast schon sagen, gell, so hart es klingt, aber großen Respekt an den Geheimdienst der Israelis.
Ja, da bist du so ein kleiner Fanboy mittlerweile geworden.
Ich bin ein Fanboy. Ich bin dieser kleine Staat Israel, der so unfassbar gut organisiert ist von Geheimdienst.
Der Mossad ist der beste Geheimdienst der Welt.
Es ist sowas schon. Von krass und das konnten sie jetzt, glaube ich, zum ersten Mal so richtig zeigen, was in ihnen steckt. Und dadurch, dass jetzt diese Terrorstaaten oder der Terrorstaat, gerade Hisbollah, die Terrormilizen, so massivst, also in bloß und zerstört worden sind in ihrer Grundstruktur, das ist beeindruckend. Das ist wirklich beeindruckend. Also wir sprechen jetzt hier von vor 2 Wochen oder vor einer Woche war es ja erst, als die Pager und die Funkgeräte explodiert sind. Da schon mal sozusagen das Hisbollah-Fußvolk erwischt hat, um im Nachgang jetzt gezielt auf die Hisbollah-Hochburg, wo der Hisbollah-Chef, der seit 30 Jahren versucht, Israel auszulöschen und Israel zu terrorisieren, mit seinen ganzen Helfern, Generälen, unter anderem auch noch
Ehefrau.
Alles, was dabei war, ja. Und auch die iranische Teilführung, die verantwortlich sind für diese Funktionäre für die Hezbollah, auch noch mit zu erwischen. IS war mit dabei, in diesem Bunker gesessen. Und die glaubten halt wirklich einfach, sie sind die Größten, sind unbesiegbar. Und diesen Zahn wurde ihnen jetzt massivst gezogen. Und man muss ihnen wirklich einen großen Respekt darüber machen, dass sie den Terror in einer kontinuierlichen, krassen Art und Weise bekämpfen, wie es aber auch nötig ist, um einen Terrormiliz zu bekämpfen, auch Terrorstaat. Und der Iran, der Iran ist jetzt, steht hilflos da, weil seine Helfer, die Helferstaaten oder die Helfermilizen wurden praktisch ausgelöscht. Hezbollah und Hamas. Und das ist beeindruckend, in welcher Art und Weise ihnen das gelungen ist.
Okay, du kannst ja mal zu Netanyahu fahren und ein Autogramm dir holen. Allerdings, ich sehe es schon noch mal ein Stück weit kritischer. Ich bin der Meinung, dass du in dem Augenblick, wo du dauerhaft einfach nur Gewalt säst oder Gewalt verbreitest, das irgendwann wieder zurückkommt und das nur zu weiteren Radikalisierungen führt.
Aber Christian, seit 30 Jahren versucht die Hezbollah, oder seit 30 Jahren terrorisiert die Hezbollah Israel auf einer gleichbleibenden Art und
Israel,
Weise.
Israel geht in den Gaza rein und macht Siedlungspolitik, die einfach beschissen ist, und das auch seit über 30 Jahren. Es ist einfach da drunten ein Krisenherd, der von Gewalt mal auf der einen Seite, mal auf der anderen Seite lebt. Dass du so hochrangige Terroristen, wie man es ja eigentlich bezeichnen kann, ich da jetzt auch nicht so schlimm finde, wenn du da mal gezielt die Köpfe wegrasierst, um das mal so zu formulieren. Da habe ich noch ein gewisses Verständnis für. Aber was ansonsten in diesem Krieg vonstatten geht, habe ich recht wenig Verständnis auf beiden Seiten, muss man einfach sagen. Es gibt ja nicht umsonst, warum die UN oder aber auch unser Auswärtiges Amt oder auch viele anderen davor warnen, vor dieser, was ich im Podcast schon mal gesagt habe, vor dieser Gewaltspirale, die sich unweigerlich jetzt weiterführen lässt. Wir können ja nicht davon ausgehen, dass die Hezbollah oder die Hamas jetzt auf einmal weg sind, weil da ein paar Köpfe weg sind. Es wird die Fronten verhärten, werden die Herzen erkalten, und dann wird es weitere kriegerische Auseinandersetzungen geben, und wenn sie es vielleicht auch erst in einem Vierteljahr sind.
Man hat ja nicht nur ein, zwei Köpfe, man hat ja das ganze Grundgerüst der Hezbollah vernichtet im Endeffekt. Und Nasrallah war ja der Einzige, der eigentlich jetzt dafür sorgen könnte, nach diesen Pager-Anschlägen, um die Hezbollah wieder neu aufzustellen und zu organisieren, was aber jetzt komplett wegfällt. Es gibt momentan erstmal keinen großen Kopf da unten, der diesen Job übernehmen könnte. Und das meine ich ja, wenn man sowas im Keim mit einem gezielten Anschlag, man hat überlegt, schon Bodentruppen zu schicken, ob die jetzt noch kommen, weiß man nicht, weil man ja nach diesem Erfolg überhaupt noch sich überlegen muss, ob man das macht. Aber man hat ja auch über Wochen oder die letzte Woche diese ganzen Raketenbasen, die in Libanon stehen, gezielt zerstört, mit diesem Head auf Führung zerstört. Und es ist trotzdem beeindruckend, wie sowas von den Geheimdiensten herausgefunden worden und auch gezielt.
Ja, also geheimdiensttechnisch hervorragende Arbeit, das ist ihr Job und das machen sie gut. Oder haben sie es ja gut gemacht. Unfassbar. Bin ich erstmal bei dir, sofern man das auch als Handwerk bezeichnen kann. Und ein gezielter Einsatz, auf das können wir uns vielleicht einigen, von den Köpfen solcher Terrororganisationen. Das ist okay.
Ich finde allgemein, aber die westliche Welt sollte sich im demokratischen Sinne wirklich gegen diese Milizen stellen und auch diese Milizen bekämpfen, weil die breiten sich aus. Man bringt in Verhandlungspolitik mit Milizen eigentlich nichts, außer dass sie zu dem kommen, was sie verlangen, auf eine gewisse Art und Weise. Und diese Milizen, wie damals die IS, es hat sich der Osten, der Nahe Osten, sich nicht darum gekümmert, weil sie nicht die Möglichkeiten hatten. Und wer hat dann die IS eigentlich dann wirklich im Endeffekt im Keim zerstört? Es war ja im Endeffekt die USA, die den IS zerstört. Und der IS hat ja wirklich massivst da unten Ländereien eingenommen und Ländereien besetzt und auch Terror über Völker gebracht. Und man darf diese Milizen nicht zu lang gewähren lassen, bis sie sich so organisieren, dass sie halt viel Schaden anrichten. Und ich sag mal nur, ein guter Terrorist ist ein toter Terrorist. Und wenn man sich 100.000 Mal darüber unterhält, ob das jetzt gut oder schlecht ist, da ist oft Handeln also gefragt.
Ich weiß nicht, ob wir im Sinne unserer demokratischen Werte in anderen Kontinenten Krieg führen sollten. Das halte ich für erstmal nicht.
Wenn sie den Weltfrieden gefährden, definitiv ja.
Wenn sie den Weltfrieden gefährden, aber an sich erstmal halte ich die sogenannte Weltpolizei für uns jetzt nicht als oberstes Ziel. Wir müssen erstmal schauen, dass wir uns selber verteidigungstechnisch auf die richtigen Füße stellen.
Das gehört mit dazu, aber trotzdem darf man diese Länder einfach nicht, weil wir woanders beschäftigt sind, vergessen.
Ja, aber ich glaube, Weltpolizei wäre für uns Deutsche die falsche.
Nein, nicht falsche, für uns Deutsche, für die westlichen.
Nicht Ostdeutsche, für uns Deutsche.
Nicht für uns.
Und das Zweite ist, dass man mit diesen Milizen auch ja wissen muss, das sind ja so wie Subunternehmer eigentlich. Das sind Subunternehmer von Staaten, so wie
Terrorstaaten, Iran zum Beispiel, Hezbollah genau. und Hamas sind nichts anderes als vom Iran finanzierte Milizen, die praktisch in ihrem Auftrag sozusagen handeln. Jetzt fällt dieser Auftrag oder dieses Handeln fällt jetzt weg, weil diese Milizen zerstört
sind. So wie damals Wagner, im weitesten Sinne wie Wagner-Truppen, nur dass das einfach nur Ökonomen waren, mit einem flexiblen Geist dahinter, glaube ich. Aber gut, lass uns
zu den Fragen kommen. Ja. Wir sind sonst wieder massivst drüber. Sonst
verlieren wir uns da wieder. Ja, Kriegsgebiet, das wollen wir auch nicht.
Nein. Viel Spaß für den üblichen 3.
1.
Ja, du hast ja das letzte Mal eine Frage stellen dürfen. Diesmal kein Schnick-Schnack-Schnuck. Ich fange schnell an, dass wir durchkommen in der Zeit. Was hältst du von Reinhold Messner? Kurze Einführung, bevor du überlegst, Reinhold Messner ist eine Person, so habe ich das jetzt wahrgenommen in ein paar Gesprächen, den magst du oder du magst ihn überhaupt nicht. Es gibt wenig Leute, die eine komplett neutrale, ist mir eigentlich egal, Haltung zu diesem Menschen haben. Also er polarisiert, glaube ich, entweder für einen ins Positive oder ins Negative. Es gibt ein paar so Leute und ich glaube, dass er einer ist.
Ja, ich verfolge ihn jetzt politisch nicht ganz so.
Also nicht politisch,
Nein, ich weiß jetzt nicht, was er an politischen Ansichten hat oder was er denkt.
Er war mal für die Grünen im Europaparlament und hat sich für die Almen und die Almbewirtschaftung in Südtirol eingesetzt.
Das weiß ich, aber ich weiß, er hat jetzt auch ein fortgeschrittenes Alter. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt wieder irgendwelche neuen Statements von ihm draußen sind oder nicht. Davon abgesehen, weil ich es nicht weiß.
Er hat eine Frau geheiratet, die ihm jetzt sagt, was er zu machen und zu tun hat.
Okay, grundsätzlich ein großer Bergführer, Bergsteiger. Wahrscheinlich einer der größten, die je existiert haben. Beeindruckende Laufbahn hinter sich, muss man sagen. Gell? Und ich gehöre eigentlich, glaube ich, dann doch einer von denen, der sagt, ja, beeindruckend, was er gemacht hat und ein Vorreiter für viele, die danach gekommen sind. Aber ja, ich bin jetzt nicht verneige mich jetzt nicht vor ihm oder sonst irgendwas, aber es ist halt, ich schätze ihn. Aber das war's dann auch. Ich bin jetzt,
weiß nicht. Warst du schon mal in einem Messner Mountain Museum?
Nee, in Bozen?
In Bozen ist ja das hohe gelegene. Nee. Und dann gibt's ja noch, wenn du dann in Richtung Reschenpass hochfährst, wie heißt denn dieses Tal? Da gibt's ja das, da hat er auch noch ein Museum. In den Dolomiten hat er noch eins. Also,
eine beeindruckende Person, der Vorreiter für viele Touren und er war der Erste auf dem Mount Everest, oder?
Ohne Sauerstoff.
Ohne Sauerstoff, genau. Das würde ich noch dazu sagen. Und sehr beeindruckend und ich schätze ihn auch, wie gesagt, weil ich ja weiß, dass er auch dieser Grün für diese Almen rettet, die Almen waren sowas, schon mal sehr geschätzt. Aber ich mag ihn.
Okay.
Du?
Ja, ich lasse jetzt auch das letzte Jahr mal weg. Ich bin immer der Meinung,
Du hast gesagt, ich weiß nicht, welche politische Statements er rausgehauen hat.
Nein, es ist eher auch dieses Umswitchen von jemandem, der wo an sich immer selbstbestimmt und mit einer gewissen Aura und Art die Dinge angepackt hat.
Kontinuität auch, ja.
Genau, und auch, ob beliebt oder nicht. Er sagt die Dinge, es ist ihm egal. Und jetzt die Hauptentscheidungen seiner jüngeren, neu angetrauten Frau zu überlassen, halte ich für ich jetzt unwürdig, muss ich an der Stelle sagen.
Weiß nicht, was macht
sie? Was mag ich grundsätzlich nicht, was sie beruflich macht.
Nein, was sie ihm sagt oder was sie...
Nein, er fragt jetzt, also mittlerweile fragt er immer seine Frau dann am Ende, ob er Dinge tut. Weil wenn er Dinge tut und das ist eine Eigenschaft, die kriege Plack, wenn ich sowas höre. Der ist 80 geworden.
Ich wollte gerade sagen, ist 80 bestimmt.
Genau. Ich hatte das generell, ich kriege generell Plack, wenn also auch wenn das andersrum in einer Beziehung passiert, kriege ich auch Plack. Weil jeder doch seine eigene Meinung haben sollte.
Eigentlich schon, ja.
Also das sollte jetzt nicht wieder der Anflug von Sexismus sein, den ich sonst immer versprühe. Ansonsten mag ich ihn aber auch, weil er kontinuierlich seinen Idealen hinterhergelaufen ist und da auch kompromisslos die Dinge verfolgt hat. Das kann man ihm auch ab und zu mal vorwerfen, aber um solche Leistungen zu verbringen, musst du eine gewisse Kompromisslosigkeit haben. Das ist halt so, um so leistungsstark zu sein. Du kannst dann nicht immer sagen, ach, das hat jemand was dagegen, dann halt nicht.
Ja.
Da kommst du halt dann auch nicht hin. Dann, genau. Somit ist er schon sehr inspirierend durchwegs und auch, wie er in der Lage war, das zu vermarkten, auch am Ende zu sagen, okay, ich mache eine Expedition, dann schreibe ich ein Buch. Das Buch ist grundsätzlich immer auch philosophisch gehalten und du kannst auch noch als Mensch, der wo nicht auf diesen Berg geht, dich in diesen Kampf mit rein versetzen tatsächlich und auch für dich selber was rausnehmen, obwohl du nie auf so einen Berg gestiegen bist. Und das Ganze ist, finde ich, sehr inspirierend tatsächlich, auch für andere Bereiche meines Lebens.
Okay. Ja, haben wir die Frage beantwortet, oder?
Ja, würde ich auch
sagen. Da komme ich zu meiner Frage und die finde ich fast schon ein bisschen lustig, sehr lustig. Also stell dir vor, du lebst im Ausland oder im Norden Deutschlands oder irgendwo weg aus Bayern.
Ja, kann man sich mal vorstellen.
Würdest du dir dann bayerische Serien anschauen oder deutsche Serien anschauen, die in Bayern gedreht worden sind, wenn du woanders lebst, um über die Heimat wieder was mitzubekommen?
Also meistens nicht der Bulle von Tölz im Sinne?
Rosenheim-Kops, Bulle von Tölz, keine Ahnung, Bergretter, irgendwelchen anderen Mist, der im deutschen Fernsehen kommt. Würdest du dir sowas anschauen, um Heimatgefühle zu befriedigen?
Oder du schaltest dann Bayern 3 in der Früh um 6 ein, wo sie dann ein bisschen so Musik kommt und dann über die Berglandschaften das rüber.
Panoramabilder.
Ja, genau.
Panoramabilder. Keine Ahnung. Oder 5. Nein, von dem rede ich jetzt nicht, weil ich glaube, das ist noch realistischer als alles andere, aber würdest du dir irgendwelche schwachsinnigen deutschen, bayerischen Serien anschauen?
Bleib mal bei Rosenheim-Cops oder
mein
so.
Mein Gott.
Da bin ich tatsächlich komplett raus. Also da bin ich, nein, Kurzfassung. Ich mach die Kurzfassung. Nö.
Warum denn nicht? Du hast Berge, du hast den Dialekt.
Du hast den Dialekt, der auch so.
Du hast diese unheimlich lustigen, die sind auch unheimlich lustig, die Serien, gell? Also man muss jetzt versuchen, aber die Witze sind da, ja?
Oder vielleicht der Horm ist der Horm.
Oh Gott.
Da wurde ein künstlicher Dialekt erfunden wurde für die Serie. Also, das muss ich ja sagen. Wenn ich das ein ganzes Leben lang anschauen müsste, ich glaube, da würde ich mal eher einen kleinen Finger abhacken. Also das ist gar nicht so unwahrscheinlich.
Weil, also, dass du die Fernbedienung nicht mehr bedienen kannst, oder wie?
Nein, weil du musst ja sagen, was das Punkt 1, was das für eine Lebenszeit ist, was das für ein Rotz ist.
Also unfassbar.
Wie schlecht, die Skripte sind so schlecht.
Die sind so unfassbar schlecht. Das
zeigt ja auch die Verblödung unseres Fernsehpublikums.
Unserer Gesellschaft.
Ja, natürlich.
Nichts anderes. Es gibt für mich jetzt keine guten deutschen Serien. Ich kenne keine. Leider kommen die besten Serien immer aus dem Ausland. Immer und fast immer England, Amerika. Ich weiß nicht, was die anders machen.
Die Franzosen haben auch noch ein bisschen was.
Die haben vielleicht einfach mehr Hirn oder einfach bessere Regisseure. Aber was in Deutschland produziert oder auch für bayerisches Fernsehen produziert wird, ist ja gut, 99,9% nur Mist.
Also Rosenheim-Cops ist ja keine Serie. Das ist ja, ist eine Kombination aus Volksverblödung und Untenhaltungsindustrie. Also nicht Unterhaltung, sondern Untenhaltung. Was anderes kann es ja echt gar nicht sein. Also, welcher Mensch schaut jetzt zum Beispiel auch gefragt, gejagt an?
Das, Christian, ich denke mal.
Gefragt, gejagt?
Diese Kack-Spielshows, die regen mich sowas von auf. Da gehört übrigens Raab auch dazu. Ich muss ja ganz kurz sagen, Raab übrigens hat jetzt gar nicht so gut abgeschnitten. Also die Mehrheit sagt, die Witze sind, er versucht mit seinen 58 Jahren einen auf Jugend zu machen. Damit erreicht er Jugend aber nicht, weil er das einfach spielt oder den Leuten vorsetzt. Die Art und Weise, wie er da redet und macht und tut, ist einfach, glaube ich, Minus 10 Jahre, ja.
Ich habe es nicht gesehen.
Ich auch nicht. Einordnen.
Aber ich bin auch nicht jung. Wer weiß denn sowas?
Wer weiß denn
sowas? Wer weiß denn sowas?
Ja, jetzt also ohne Witz. Es ist Volksverblödung. Natürlich kann man jetzt sagen, nein, die Fragen hat man alle nicht gewusst. Und
man lernt ja was dabei.
Man lernt ja was dabei, aber da hocken doch immer die gleichen Leute. Das ist doch immer die gleichen. Wenn die Eltern schon irgendwo sind, kommt mir das Kotzen. Wenn die Raab sind, kommt mir so das Kotzen. Wenn die irgendwelche anderen Leute, was ich, wie sie heißen, da hocken.
Ja, aber schau doch mal an, den Jahres, da hast du von gute Zeiten, schlechte Zeiten mit dir gar nicht reden. Will das mit keinem Wort erwähnen. Dann hast du in dem Vorabendprogramm, ob du dann sagst, es sind die Bergretter oder es sind die Rosenheim-Cops oder es sind
Notruf Hafenkante.
Oh Gott.
Die Namen schon von den Serien. Die
Wasserpolizei Bodensee.
Wapo Bodensee. Die sagen gar nicht mal Wasserpolizei, so Wapo, also, okay. Bodensee. Für jemanden, der keine Ahnung hat, der muss erst mal schauen, was heißt denn überhaupt Wapo?
Ja, aber das ist halt dann für die Leute, die vom Bodensee weggezogen sind und Heimatgefühle haben wollen.
Das klingt cool, Wapo. Ja?
Und dann hast du Soko Düsseldorf oder ich weiß es nicht.
Es gibt ja Soko Rosenheim, gibt's Soko Nürnberg, Soko München. Das ist alles wie das Miami, wie heißt das? Police Department.
CSI Miami.
CSI New York, Denver, keine Ahnung, Miami gibt's alles. Schaut auch keiner an. Also, obwohl die wahrscheinlich noch tausendmal besser sind als diese deutschen Billigproduktionen von irgendwelchen Idioten, die sich selbst verwirklichen in ihrem Texting und.
Na, du musst ja auch irgendwo, Alter. Also es gibt ja vielleicht auf dem ZDF, die haben dann mal so kleine Miniserien, da wo ihr sagt, okay, die sind auch handwerklich gut gemacht, aber die kommen vielleicht eine im Jahr oder zwei im Jahr und der Rest, diese alltäglichen Dinge, die da kommen.
Das ist reine Volksverarschung.
Das ist
Volksverblödung.
Ja.
Es ist Volksverarschung und ich sage mal so, wenn der IQ über 100 liegt, dann in der Regel schaust du es, glaube ich, da nicht mehr an, oder?
Ja, weil.
Oder bedarfst du einer höheren IQ? Ich weiß nicht. Weil der höhere IQ, glaube ich, denkt sich ja was dabei und sagt, es gibt mir ja nichts. Es gibt mir nichts, mein Hirn auszuschalten, hinzusetzen und diesen Schwachsinn anzuschauen. Die Story ist so schlecht, dass jeder normal Denkende mit dem IQ über 100 sagt, das ist doch Schwachsinn.
Das ist einfach nur blöd.
Die da drunter sitzen, die sind gelähmt für eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde. Und
jetzt sind gelähmt.
Vergessen das Atmen, da kommt dann auch die Sauerstoffarmut im Kopf zustande und dann
benutzt das. Also ähnlich wie bei Messner dann auf dem Mount Everest, Sauerstoffarmut.
Ja.
Aber das Problem ist ja, dass du dich betäubst in deinem Alltag. Das ist so das größte Problem, was ich da immer sehe. Du kannst dich da schon hinhocken, kannst es anschauen, kannst währenddessen irgendwie, keine Ahnung, ein Bier trinken, weiß nicht, anders erträgst du es ja vielleicht gar nicht. Aber du sitzt dich da hin und bist für eine Dreiviertelstunde und meistens schaust du ja nicht nur das an, schaust du nur was anderes an. Du nimmst dir die Zeit, mit deinem Leben sinnvolle Dinge zu machen. Und wenn die sinnvollen Dinge nur sind, dass du dich mit jemandem unterhältst.
Wie sagt man schon, also wer sich sowas anschaut, hat mit seinem Leben abgeschlossen, oder?
Ich würde es fast so sehen.
Und dann schließen wir jetzt auch ab.
Weil Fernsehen macht dumme Menschen dümmer und kluge Menschen klüger, weil die halt dann nur wenig gezielt tatsächlich anschauen.
Oder so.
Aber wie du sagst, mit dem Leben abgeschlossen. Wir schließen.
Shivas,
wir wissen noch nicht wann.
Spätestens am Dienstag. Also nächste Woche Dienstag. Sorry für das. Macht es gut.
Gute Zeit und auf bald.
Achso, ich habe noch irgendwas zum Sagen, gell? Ich weiß nicht, was nehme ich denn jetzt? Bye bye, Juchi.